Ja, das war ja die Idee dahinter, in der Zeit, in der wir im Urlaub waren, Karl Friedrich Kloke einzuladen, meinen früheren Chef aus meiner Zivildienstzeit, damit ihr endlich mal was über mich erfahrt, was ich ja nie erzählen würde, und damit man einfach mal ungestört fragen kann. Wir beginnen die Predigt heute Morgen mit einer etwas pikanten Frage. Und ich sage das, damit sich gleich keiner wundert oder gar Atemnot bekommt, denn in unserem Kulturkreis sind wir gerade bei dieser Thematik Offenherzigkeit nicht gerade gewöhnt. Wir halten das für eine Privatangelegenheit. Die Frage lautet: Wie viel von deinem Geld, von deinem Besitz gibst du für Gott, für seine Anliegen in dieser Welt? Nach welchen Kriterien teilst du das Geld ein, das du zur Verfügung hast? Mit wie viel Prozent ist Gott an deinen Ausgaben beteiligt? Zur allgemeinen Beruhigung füge ich gleich hinzu: Ich will die Antwort auf diese Frage überhaupt gar nicht wissen. Und auch unser Kassenverwalter hat mich nicht dazu beauftragt, darüber zu reden. Und ich betone das deshalb, weil wir hier nicht in einer Sekte sind, deren Ziel es ist, nur an den Geldbeutel von Leuten heranzukommen. So ein Gedanke liegt ja heutzutage durchaus nicht fern und geht ja auch durch manche Hirne immer wieder mal durch. Und man hört ja leider auch immer wieder so von obskuren Grüppchen oder Organisationen, wo Leute ihr ganzes Geld zu so einem Guru hintragen. Der Volksmund sagt: Über Geld spricht man nicht, man hat es. Wenn der Volksmund recht hat, dann zeigt der Umkehrschluss eindeutig, dass es in unserem Land schlecht aussieht. Bei uns wird jeden Tag in ganz unterschiedlichen Bereichen über nichts anderes so ausführlich gesprochen wie über Geld, Finanzen, Börsenwerte. Jeden Tag. Vielleicht fragt sich mancher: Was hat denn dieses Thema mit Gott zu tun? Geschäft ist doch Geschäft und das läuft im Alltag. Und Gottesdienst ist Gottesdienst und den gibt es am Sonntag. Und das Einzige, was die beiden miteinander verbindet, das ist die Kollekte, die im Gottesdienst eingesammelt wird. Wenn wir allerdings in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, Stichworte wie Geld, Besitz, Reichtum, Vermögen, Steuern, Zoll, Abgaben und dergleichen mehr werden in der Bibel erstaunlich häufig genannt. Ein Blick in eine Konkordanz bestätigt das ganz schnell. Und das lässt darauf schließen, dieses Thema ist aus Gottes Sicht offenbar sehr interessant. Wer dachte, allein vom Vorkommen der Stichworte her, von der reinen Anzahl, wer dachte, in der Bibel geht es hauptsächlich um Liebe, um Sünde, um Vergebung, um Gnade, der sollte seine Ansicht noch einmal anhand einer Konkordanz überprüfen. Jesus sagt mehr über Geld und Besitz als über Himmel und Hölle. Er interessiert sich sehr dafür, was wir mit unserem Geld machen. Könnte es sein, dass er mir zu meinem Umgang mit Geld und Besitz etwas zu sagen hat, das mich interessieren sollte, weil es für mein geistliches Leben wichtig ist? Es ist ja interessant, dass Jesus etwas tut, was wir nie machen würden. Nämlich, dass er Geld und Erlösung ungeniert miteinander verknüpft. Im Lukas-Evangelium haben wir das klassische Beispiel dafür. Als er nach Jericho kommt, begegnet er dem Oberzollrat namens Zachäus. Der schwamm in Geld, das er sich auf betrügerische Weise zusammengerafft hatte. Leider hatte der ganze Haufen Reichtum, auf dem er saß, einen entscheidenden Nachteil. Er machte ihn nicht glücklich, so wie er sich das gewünscht hatte. Er fand dadurch keinen Frieden, weder mit anderen noch mit sich selbst. Zachäus konnte sich alles leisten, was das Herz begehrte und wovon wahrscheinlich die meisten von uns auch nur träumen. Villa, Urlaub, Luxus, erlesene Speisen, Diener, die ihm jeden Wunsch von den Lippen abblasen. Und war in seinem tiefsten Herzen todunglücklich. Ein einsamer, innerlich verbitterter, von anderen verachteter Ausbeuter, dessen Denken von früh bis spät immer nur ums Geld kreiste. Sobald der Menschen auf der Straße sah, taxierte er wahrscheinlich innerlich schon, was er aus denen an Zoll und Steuern herauspressen konnte. Und dann tritt Jesus in sein Leben. Und die Wirkung, die die Begegnung mit Jesus auf diesen Mann hatte, der nur Geld, Geld, Geld denken konnte, von früh bis spät, diese Wirkung war absolut verblüffend. Noch bevor Jesus ihm überhaupt einen langen geistlichen Vortrag halten konnte, dass er sich doch bekehren müsste und so weiter und so fort, erklärt Zachäus ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann will ich es ihm vierfach zurückerstatten. So eine Rendite verspricht keine einzige Börse. Verrückt! Vollkommener Wahnsinn! Jeder Fondsberater, der ihn begleitet hat, hätte sich an die Stirn gelangt. Mann, der spinnt doch! Der verschleudert ja sein Vermögen, statt auf eine ordentliche Rendite zu achten. Und allen, die Zachäus kannten, blieb vermutlich auch der Mund ganz weit offen stehen. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Was sagt Jesus zu ihm daraufhin? Prima Idee, Zachäus. Klasse, im Kern deines Herzens bist du doch ein guter Mensch. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, heute, jetzt, ist diesem Haus, ist dir Heil, Rettung, Erlösung widerfahren. Heute, in diesem Moment, ist dir Erlösung widerfahren. Jesus bewertet die Erlösung und das Heil dieses Menschen aufgrund von Zachäus' Bereitschaft, sein Geld zur Ehre Gottes und zum Wohl anderer Menschen wegzugeben. Heute ist dir Heil, Erlösung widerfahren. Jesus stellt eine ganz direkte Verbindung her zwischen der Erlösung, dem Heil von Zachäus und seinem Umgang mit seinem Vermögen, mit seinem Geld. Und das ist im Neuen Testament absolut kein Einzelfall. Als Johannes der Täufer am Jordan predigt, in Vorbereitung auf das Kommen Jesu und Menschen tauft, da kommen sehr viele zu ihm und sie fragen ihn, was sollen wir tun, um zu zeigen, dass es uns ernst ist, nach Gottes Willen zu leben? Und Johannes gibt ihnen in verschiedenen Gruppen zur Antwort, teilt Kleidung und Essen mit denen, die nichts haben. Und die Zolleinnehmer, Zachäus war ja so eine Sorte, und die Zolleinnehmer sollen nicht mehr fordern, als nach Recht und Gesetz festgelegt ist. Und die Soldaten sollen mit ihrem Soll zufrieden sein, sie sollen niemanden berauben oder erpressen. Das war damals durchaus auch üblich, dass man sich in so einer Position schnell auch mal an der Bevölkerung verging. In allen drei Fällen sieht Johannes eine Verbindung zwischen der geistlichen Veränderung, der Umkehr zu Gott und einem veränderten Umgang mit Geld und Besitz. So wie Jesus es auch bei Zachäus gesagt hatte. Was verrät mein Umgang mit Geld und Besitz über mich? Darin, so hat jemand es mal gesagt, zeigt sich etwas von meinem wahren Charakter. Martin Luther war überzeugt, dass jeder Mensch drei Bekehrungen nötig hat. Erstens die Bekehrung des Herzens, zweitens die Bekehrung des Verstandes und drittens die Bekehrung des Geldbeutels. Zu welchen Rückschlüssen auf unseren geistlichen Zustand würde jemand kommen, der unsere Einstellung zu Geld und Besitz heute aufmerksam beobachtet? Diese Frage ist nicht so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick scheint, denn genau das tut Jesus. Genau beobachten, sehr genau beobachten. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und er beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in den Opferkasten einlegten. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und sie steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein, zusammen so viel wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und er sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Stellen wir uns das mal einen Augenblick in unsere Situation hinein übertragen vor. Jesus hätte heute Morgen hier leibhaftig für unsere Augen sichtbar bei der Kollekte gesessen und aufmerksam beobachtet, was wir so in unserer Hand versucht haben, möglichst unauffällig da in den Korb hineinzutun. Oder er würde sichtbar bei uns zu Hause neben uns am Schreibtisch sitzen, wenn wir den Überweisungszettel auf dem Schreibtisch liegen haben oder am Computer sitzen, wenn wir das per Online-Banking machen oder am Smartphone, wie auch immer man das heute macht. Und er würde genau zugucken, was wir denn da so eintragen. Was würde Jesus wohl zu seinen Jüngern über uns sagen? Das ist die Situation, die uns hier berichtet wird. Es heißt ganz bewusst nicht, zufällig kam Jesus an dem Opferkasten vorbei und bekam dann mit, was die Leute da so einwarfen, sondern es heißt hier, er setzte sich dem Opferkasten gegenüber und er sah zu, er beobachtete genau, wie die Leute kamen und ihr Geld einlegten. Und der griechische Ausdruck an dieser Stelle lässt vermuten, dass es beträchtliche Menschenmengen gewesen sein müssen, die da im Tempel ihre Spenden einwarfen. Gerade viele Reiche ließen sich überhaupt nicht lumpen und legten ansehnliche Beträge ein. Eigentlich hätte Jesus doch zufrieden sein müssen, wie viel Geld da zusammenkam für den Tempel. Nur merkwürdigerweise berührt ihn das gar nicht so sehr, was namentlich die vielen Reichen da in den Opferkasten einlegten. Da geht er nur mit so einer Randbemerkung drüber weg. Unter ferner Liefen. Wo wir ja sagen würden, jede Weihnachtsspendengala im Fernsehen hat so viel gegeben, hat so viel gegeben, hat so viel gegeben. Jesus geht da im Vorübergehen drüber hinweg. Wieso? Ist er denn gar nicht daran interessiert, dass da möglichst viel Geld für den Tempel zusammenkommt? Da muss doch was reinkommen. Das Haus muss doch erhalten werden. Da mussten doch Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Da waren Leute angestellt. Da muss doch Geld reinkommen. Ist Jesus daran gar nicht interessiert? In diesem Abschnitt gibt er uns keine Antwort darauf. Aber ein Kapitel zuvor, in Markus 11, finden wir einen Hinweis. Da wird berichtet, wie Jesus nach seiner Ankunft in Jerusalem in den Tempel kommt und die ganzen Händler, Geldwechsler und Käufer, die dort waren, hinausjagt. Er wirft ihnen die Tische um und es interessiert ihn nicht eine Sekunde, was mit dem ganzen Opferwaren und vor allen Dingen mit dem ganzen Geldhaufen der Geldwechsler dort passiert. Und dann ruft er so laut, dass alle es da auf diesem Tempelplatz hören konnten, steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott gesagt hat, mein Haus soll eine Stätte des Gebets sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Euch geht es an erster Stelle nur um Geld, Geld, Geld. Profit, Profit, Profit. Jesus ist nicht am Geld um des Geldes willen interessiert. Ihm geht es auch nicht um einen reibungslosen Ablauf eines religiösen Betriebs mit Versammlungen, Opfern, Liturgien. Und wenn das alles zu Ende ist, wenn die Gottesdienste ausgefeiert sind, wenn die Leute wieder nach Hause gehen, dann ändert sich überhaupt nichts in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Hat man seine religiöse Pflicht erfüllt, dann kehrt man unberührt und unverändert in seinen Alltag zurück. Und Gott bleibt bitteschön in seinem religiösen Reservat bis zur nächsten religiösen Veranstaltung. Vielleicht ist es das, was Jesus hinter den vielen sieht, die da in den Opferkasten einlegten. Und darum interessiert es ihn nicht. Sie erledigen ihre religiöse Pflicht. haben mal wieder am Gottesdienst teilgenommen, haben ihren Obolus bezahlt. Bis zum nächsten Mal dann. Und kaum draußen sind sie wieder ganz die Alten. Dass sie gerade aus einem Gottesdienst kommen, das spürt man den meisten kaum ab. So gehen sie schon wieder miteinander um. Sie alle, sagt Jesus, sie alle haben aus ihrem Überfluss etwas hergegeben, um ihre Pflicht zu erfüllen. Und manche, so sagt Jesus es dann in der Bergpredigt noch, manche blasen sich sogar noch groß bei dem auf, bei dem, was sie da einlegen, und sie meinen, Gott müsste ihnen tief dankbar sein für ihre Gabe, die sie da gerade gegeben haben. Und dann kommt auf einmal diese unscheinbare Witwe an dem Opferkasten vorbei. Sie war damals schon an ihrer Kleidung als solche äußerlich zu erkennen. Und dieses Äußere ließ ahnen, dass sie sich keine damalige Nobelkutsche mit 6 PS leisten konnte und dass die Essensration bei ihr zu Hause wahrscheinlich oft spärlich ausfiel. Sie legt 2 kleine Münzen ein. Die kleinste Münze hieß damals Lepton und heute heißt übrigens die kleinste neugriechische Eurocent-Münze, der 1-Euro-Cent im Griechischen heute noch Lepton. Wer einen griechischen 1-Euro-Cent hat, kann das zu Hause nachprüfen, ist in Griechisch natürlich Lepton aufgeprägt. Wir haben ein Bild von so einer Münze. Otto Splitt hat sie aus Israel importieren können, vor einiger Zeit dort beim Antiquitätenhändler erstanden. So ähnlich sah das aus. Diese Münze, er hat davon auch ein Zertifikat, stammt archäologisch gesehen aus der Zeit Jesu, war damals also im Umlauf. Es ist nicht die Münze, die die Witwe da eingeworfen hat, aber so etwas war es. Zum Größenvergleich liegt ein Streichholz daneben. Jeder weiß, wie groß ein Streichholz ist und hat von daher so eine Vorstellung, wie klein diese Münze gewesen ist. Wer sie im Original sehen will, wie klein sie ist, kann sich gerne nach dem Gottesdienst an Otto Splitt wenden. Das macht deutlich, dass Jesus mit Luchsaugen beobachtet hat, was die Leute eingelegt haben. Denn diese kleine Münze in der Volksmenge siehst du nicht, wenn du nicht genau hinguckst. Wir übertragen die Spende dieser Witwe mal in unsere heutigen Geldverhältnisse. Angenommen, jemand hat 1.000 Euro im Monat zur Verfügung. Dann entspricht die Spende der Witwe gut 50 Cent. Also 1.000 Euro zur Verfügung. Die Höhe der Spende der Witwe würde dann etwa 50 Cent entsprechen heute. Und dieser Betrag, so erfahren wir, war nicht das, was diese Witwe erübrigen konnte, sondern alles, was sie besaß, ihr kompletter Lebensunterhalt. 50 Cent. Wie spärlich die Essensrationen da ausgefallen sein müssen, das lässt sich lebhaft vorstellen. Damals gab es noch keine Tafel. Und dieser komplette Lebensunterhalt, ihr komplettes Vermögen, so hatte sie entschieden, soll Gott gehören. Diese Witwe bezahlte mit ihrer Gabe keine kirchlich-religiöse Pflicht, damit man dann hinterher alle religiösen Dienstleistungen der Angestellten in Anspruch nehmen kann, sondern sie gab sich selbst Gott hin mit allem, was sie hatte. Wir wissen nicht, ob diese Frau mitgehört hatte, was Jesus einige Zeit zuvor einem Schriftgelehrten im Tempel gesagt hatte auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Ganze Hingabe an Gott hörte bei dieser Witwe nicht vor ihrem Geldbeutel auf. Und Jesus hebt an dieser Stelle diese armselige Frau für alle Zeiten als ein Beispiel heraus. Für diese Frau gehörte zusammen, was bei uns hin und wieder auseinanderfällt. Besitz und Beten, Finanzen und Frommsein, Geld und Gott. Wenn man anfängt, über diese Begebenheit ernsthaft nachzudenken, dann kann einem ganz merkwürdig zumute werden. Und mir persönlich wäre es eigentlich auch wohler gewesen, ich hätte heute Morgen da in der ersten Reihe sitzen können, denn da gehöre ich eigentlich hin als einer, dem das auch immer wieder gesagt werden muss, was Jesus hier sagt, und nicht als einer, der hier steht und damit womöglich den falschen Eindruck erweckt. Ich habe das alles längst hinter mir und erledigt und unter den Füßen. Jesus ist davon überzeugt, der Umgang eines Menschen mit Geld und Besitz lässt zutiefst etwas erkennen von seinem geistlichen Zustand. Und ich glaube nun nicht, dass die Geschichte diese Botschaft für uns heute Morgen hat oder bedeutet, dass wir morgen alle losgehen sollen, unsere Konten abräumen und dann alles für Gott spenden sollen, um uns hinterher beim Sozialamt anzustellen. Aber ich glaube, dass Jesus uns mit dieser Geschichte fragt, wie tief ist deine Liebe und dein Vertrauen zu Gott? Hast du dich ihm von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit deinem ganzen Geldbeutel zugewendet? Und ich ahne, es ist wohl besser, erst dreimal ganz tief Luft zu holen und nachzudenken, bevor ich mit meinem Mund, mit frommen Worten, jahrzehntelang auswendig gelernt, man weiß, was man in der Gemeinde sagen muss, zu voll nehme. Die Verlockung, die gerade in unserer Zeit von Geld und Besitz ausgeht, macht es vermutlich immer wieder nötig, mich ganz bewusst Gott zuzuwenden und ihm mein Herz, mein Verstand und meinen Geldbeutel zu öffnen. Es geht am Ende nicht darum, ob die Gabe, die ich gebe, die Überweisung, die ich ausschreibe, eine Summe enthält, die andere Menschen vor Ehrfurcht erstarren lässt. Daran ist Jesus, wie die Geschichte zeigt, überhaupt nicht interessiert. Es geht darum, ob die Summe, die ich gebe, von Herzen und aus einem bekehrten Geldbeutel kommt. Herr, was ich gebe, ist ein praktischer Versuch, meine Liebe zu dir auszudrücken. Ich werde dir nie bezahlen können, was du für mich getan hast. Aber ich möchte dir ein bisschen von meiner Liebe zeigen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Amen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten eingelegt als alle anderen. Amen.